Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Wie gesagt, der Friedl ist leider krank und wir ziehen die Predigt von nächster Woche ziehen wir praktisch vor. Ist aber kein Problem, weil der Text zusammenhängt. Es ist ganz, ganz eng verbunden. Und ja, es baut darauf auf. Und von daher ist es überhaupt kein Problem, wenn der Friedl dann nächste Woche weitermacht mit der Waffenrüstung Gottes und seine Predigt eben nachholt. Böse Zungen behaupten, es gibt Einzelne, die wissen eine Woche später gar nicht mehr, was gepredigt wurde. Keine Angst, liebe Gemeinde, ich weiß, das ist bei uns nie der Fall. Von daher ist auch das nettes Problem. Wir schlagen eben Epheserbrief Kapitel 6 wieder auf, die Bibel da haben. Ansonsten kann man auch dann oben mitlesen. Wir kommen zum Ende dieses Briefes, den wir jetzt lange und ausführlich durchgegangen sind. Der Max hat uns letzte Woche in einen Actionfilm mit hineingenommen. Weiß jemand noch, wie der Film geheißen hat? The Heroes of Fahoga. Ja, genau. Und jetzt in der Einleitung vom Johannes haben wir eine Kampfszene, so einen richtigen Actionfilm ein bisschen gesehen. Diese berühmte Stelle, wo das Volk Israel in der Wüste zu kämpfen hat. Die Israeliten haben gefeiert, sie hatten allen Grund zu feiern. Sie sind befreit worden aus der Sklaverei und Gott war dabei, sie ins verheißene Land zu führen. Aber obwohl sie befreit waren, obwohl sie erlöst worden sind, haben die richtigen Kämpfe erst begonnen. Das hat in der Wüste schon begonnen und dann ist es darum gegangen, das verheißene Land, das Land Kanaan einzunehmen. Und in dieser Geschichte, die der Johannes so anschaulich gebracht hat, haben wir eben gesehen, das Entscheidende bei diesem Kampf war nicht die Kampfstrategie der Israeliten, war nicht die Bewaffnung der Israeliten, war nicht die Erfahrung, die sie gehabt haben, sondern war das Gebet des Mose und war, dass der Herr selber derjenige war, der den Kampf geführt, der den Kampf gewonnen hat. Und die Israeliten haben da bei dieser Schlacht gegen Amalek eine ganz, ganz wichtige Lektion gelernt, dass nicht sie diejenigen sind, die aus eigener Kraft das Land einnehmen können, sondern dass sie ganz auf den Herrn angewiesen sind. Und das lesen wir dann vor allem bei Josua und Richter, wie der Herr derjenige ist, der Kämpfe führt, wie der Herr derjenige ist, der für sein Volk streitet und seinem Volk den Sieg gibt. Und das ist etwas, das können auch wir für uns lernen. Auch bei uns ist es so. Wir sind erlöst, wir sind befreit. Davon haben wir jetzt viel gesungen. Davon haben wir im Epheserbrief ganz, ganz viel gehört, was wir in Jesus und durch Jesus alles haben. Wir können wissen, wir sind geborgen bei Jesus. Wir können nicht mehr verloren gehen, haben wir auch vorher gerade davon gesungen. Oder wie es der Max gesagt hat, wir führen einen geistlichen Kampf, der für uns nicht um Leben und Tod geht. Wir sind gerettet, wir haben das Leben. Wir können nicht verloren gehen. Aber es gibt noch einen anderen geistlichen Kampf. Und ähnlich wie das Volk Israel haben auch wir als Gemeinde Jesu ein Land einzunehmen, ein Reich auszubauen. Wir stehen im Dienst unseres Königs und Jesus sagt, er ist gekommen, um das Reich Gottes auf die Erde zu bringen, um das Reich Gottes auszubreiten. Und er hat seine Nachfolger auch ausgesandt. Geht hin. Verkündet das Reich Gottes, predigt das Evangelium des Reiches Gottes. Und in diesem Auftrag stehen auch wir. Also diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, die wir haben, die soll man weitergeben, die soll man weitersagen. Und auch deswegen brauchen wir eine Waffenrüstung. Ja, wir sollen auch das Reich Gottes auch in unserem Land ausbreiten und müssen uns dafür bewaffnen, wie wir letzte Woche gehört haben. Ganz wichtig allerdings für diejenigen, die nicht hier waren, ist es eine geistliche Waffenrüstung. Also bitte keine wirklichen Waffen nehmen und heute Nachmittag mit lautem Geschrei den Nachbarn stürmen. Es geht um einen geistlichen Kampf. Das möchte ich nochmal klarstellen, gerade auch für die Internetaufzeichnung, nicht, dass wir da als Gemeinde in Probleme kommen. Und der Max hat eh schon einiges gesagt über diese Waffenrüstung. Und heute wollen wir uns einen weiteren Punkt anschauen. Und zwar den Punkt des Gebetes. Und da lese ich zu Beginn die Verse des heutigen Textes eben vor. Das sind die Verse 18 bis 22. Da schreibt Paulus, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe, zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um mich steht und dass er euch tröste. Genau. Das Erste ist eben, was Paulus hier schreibt, betet alle Zeit. Wo er nachdrücklich klar machen will, das Gebet ist das Um und Auf, wenn wir in diesem geistlichen Kampf stehen. Das Gebet ist das Um und Auf, wenn wir als Christen so leben wollen, wie es Gott will. Wir haben gerade in den Kapiteln 4, 5 und auch 6 haben wir sehr, sehr viel davon gehört. Was heißt es, als Nachfolger Jesus zu leben? Wie lebe ich mit Jesus? Was heißt es, dass Jesus sein Leben durch mich führen will? In der Ehe, in der Familie, in der Arbeit, in der Nachbarschaft, bei allen möglichen Anfechtungen und Herausforderungen. Auch im geistlichen Kampf, wenn Angriffe kommen, wenn Probleme und Schwierigkeiten da sind. Und da betont Paulus hier ganz, ganz klar, wir sollen vor allen Dingen beten. Das macht er auch in anderen Stellen deutlich, wo er zum Beispiel schreibt, vor allen Dingen bittet, im Timotheusbrief. Oder dass wir alle Zeit bitten und flehen sollen und Gott danken sollen. Dass wir ohne Unterlass beten sollen, wie es im Thessalonicher Brief heißt. Und. Da gibt es ganz, ganz viele Stellen, wo Paulus dazu auffordert, oder generell, wo die Bibel dazu auffordert, dass wir beten sollen. Paulus selber war ein Mann des Gebets, der das gelebt hat, der das praktiziert hat. In vielen seiner Briefe schreibt er, ich denke alle Zeit an euch. Ich bitte alle Zeit für euch. Ich gedenke immer im Gebet an euch. Und er hat es wirklich gelebt. Er war mit den Gemeinden, die er gegründet hat, wo er evangelisiert hat, wo er gelehrt hat, dann aber weitergezogen ist, war er immer in Verbindung und ist im Gebet für diese Leute eingetreten. Er hat das selber gelebt, vorgelebt und uns da wirklich ein Beispiel gegeben. Das Zweite, was wir lernen, ist mit allem Bitten und Flehen. Die Bibel ermutigt uns, dass wir wirklich mit allen Anliegen, mit allem, was uns bedrückt, was uns belastet, auch alles, was uns Freude macht, dass wir mit allem zu Jesus kommen können. Jesus selber sagt, alles, worum ihr bittet, wird euch gegeben werden. Das heißt nicht, dass Gott jetzt dieser Wunschautomat ist, an den ich alle meine Wünsche richte und dann davon ausgehen kann, es wird sofort alles erfüllt. Wäre schön, nein, so ist es nicht. Sondern wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir, es geht um Gebete, die nach dem Willen des Vaters sind. Es geht um Gebete, die der Heilige Geist, da werden wir nachher noch drauf kommen, in uns hineinlegt. Es geht um Gebete, auch wie sie Jesus gebetet hat. So nach dem Vorsatz, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles zukommen. Und da werden wir wirklich ermutigt, dass wir uns immer an unseren liebenden, fürsorgenden, aber auch allmächtigen Vater wenden können, dass wir uns, wie es im Philipperbrief heißt, um nichts sorgen müssen, sondern dass wir immer dankbar sein können, weil Gott unsere Bitten erhören wird. Und ich weiß, jeder von uns hat Dinge rumzuschleppen, hat Dinge, woran er zu kämpfen hat, die einen fertig machen, die einen frustrieren. Viele Geschwister hier in der Gemeinde tragen wirklich ihren Rucksack. Und auch da ist es wichtig, dass jeder einzeln beten kann, dass wir als Gemeinde aber auch hinter unseren Geschwistern stehen, dass wir im Gebet helfen, diese Sorgen, diese Lasten zu tragen, dass wir das zu unserem Vater bringen, dass wir uns eben nicht sorgen und dass wir darauf vertrauen. Er tut es, er greift ein, er hilft gerne, er wirkt gerne. Aber wie es hier steht, bittet also und flehen, ja, was da im Griechischen steht, da geht es um ein Ringen. Das ist nicht ein kurzes, oberflächliches Gebet, Herr segne alle Geschwister in der Gemeinde, Amen, sondern da wird gekämpft, da wird gerungen. Paulus schreibt einmal, er hat Tag und Nacht unter Tränen, hat er gefleht für die Menschen. Er war tief ergriffen. Er war mit dem Herzen dabei. Er hatte das große Anliegen, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass Menschen gerettet werden. Und gerade bei dem, wo wir nachher mehr drauf gehen werden, bei diesem missionarischen Gebet, da geht es darum, wir sollen bitten, wir sollen flehen, dass Menschen gerettet werden. Das soll unser wichtigstes Anliegen sein. Und das soll man nicht schnell abtun, sondern da soll man auch ringen. Da soll man mit Gott ringen, wie es auch Jakob gemacht hat. Da soll man wirklich beharrlich dranbleiben, einfach weil wir ergriffen davon sind, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen. Denn für die Leute, die Jesus noch nicht kennen, da geht es sehr wohl um Leben und Tod. Da geht es ums ewige Leben und sogar um den ewigen Tod. Und das ist eine Herausforderung an uns, dass wir uns immer wieder auch selber prüfen, dass wir uns fragen, wie steht es um mein Flehen? Wie steht es um meine Hingabe ans Gebet? Wie steht es um meine, ja, um mein Mitleid? Um meine Leidenschaft dafür, dass Menschen gerettet werden? Dass das Reich Gottes ausgebreitet wird, dass das Evangelium verkündet wird? Und dann schauen wir uns das nächste an, da schreibt Paulus, wir sollen im Geist beten. Da gibt es auch diese Stelle im Römerbrief, die bekannte, wo es eben heißt, der Heilige Geist ist es, der uns vor Gott vertritt, der uns auch sagt, was und wie wir beten sollen, weil wir oft nicht wissen, was wir beten sollen. Da geht es darum, dass wir uns wirklich in der Fürbitte Gott zur Verfügung stellen, dass wir das als Kampf, als Dienst sehen, dass wir für Menschen eintreten, so wie Gott fragt oder sagt, er sucht jemanden, der in den Riss tritt, für ein Land, für Menschen, aber er findet niemanden, dass wir sagen, ja, wir wollen von Gott gebraucht werden als Fürbitter. Dass wir auch offen sind, dass der Heilige Geist uns Anliegen aufs Herz legt. Und da gibt es wirklich wunderbare Erlebnisse, wo Leute das Gefühl gehabt haben, der Heilige Geist sagt, sie sollen jetzt für eine bestimmte Person bitten. Und wo sie nachher herausgestellt hat, genau zu der Zeit, wo die Person dann gebetet hat, war eine große Anfechtung, war eine große Gefahr, war ein Riesenproblem oder sonst etwas, ohne dass die Person davon gewusst hat. Aber da zeigt uns der Heilige Geist dann, was wir beten und was wir bitten sollen. Und es geht eben darum, dass es ein lebendiges Gebet ist. Wie wir wissen, nur durch den Heiligen Geist kommen wir zu dieser Verbindung mit Gott, werden wir Kinder Gottes durch die Wiedergeburt. Und deswegen ist dieses Gebet im Geist auch nur für Menschen möglich, die Jesus kennen, die mit Jesus leben. Ansonsten kann man vielleicht ein Gebet aufsagen oder dahersagen oder wie es Jesus sagt, plappern wie die Heiden. Aber wir werden dazu aufgerufen, eben im Geist zu beten. Und dann das nächste, wacht dazu mit aller Beharrlichkeit. Und den Zusammenhang zwischen Wachen und Beten finden wir in der Bibel immer wieder. Da denkt man vor allem auch an diese bekannte Stelle, wo Jesus selber bittet und fleht im Garten Gethsemane. Wo er weiß, jetzt kommt die schlimmste Stunde für ihn, wo er so fleht, dass er weint, dass er Blut schwitzt, dass er fast verzweifelt. Und dann kommt er zurück zu seinen Jüngern, die er darum gebeten hat, kämpft mit mir, betet mit mir. Und er findet sie schlafend. Und das wiederholt sich. Und das ist auch etwas, wo ich selber zu kämpfen habe. Ich bin nicht der wachsamste Beter. Ich bin niemand, der wirklich beharrlich am Gebet dran ist. Gebet ist da definitiv eine Schwachstelle. Und das ist sicher etwas, wo der Feind, wo Satan mich auch angreift und weiß, da kann er einen Finger in die Wunde legen. Und das ist etwas, was er auch in Gemeinden oft ausnützt. Und wir sollen wachsam sein. Wir sollen am Gebet dranbleiben. Das Gebet ist das Entscheidende für uns als einzelne Christen, aber auch als Gemeinde, dass wir den Auftrag Gottes ausführen. Da gibt es eine bekannte Geschichte vom Spurgeon, der große Prediger, der eine Gemeindeführung gemacht hat mit Interessierten und die haben sich die wunderbaren Gemeinderäumlichkeiten angeschaut. Und dann hat er gesagt, ich würde euch gerne noch unseren Heizraum zeigen. Und dann sagen sie, naja, am Heizraum haben wir überhaupt kein Interesse. Was ist der Heizraum? Und dann zeigt er ihnen den Heizraum der Gemeinde und das war der Gebetsraum. Da hat er gesagt, hier treten die Leute im Gebet für die Gemeinde ein. Hier wird die Gemeinde am Brennen gehalten. Und das ist so wichtig auch für uns, dass wir als Gemeinde sehen, dieses Gebet, diese Fürbitte, dieses wachsame Gebet mit aller Beharrlichkeit, wirklich dranbleiben, soll unser Gemeindeleben, aber auch unser Leben als einzelne Christen prägen. Und dann eben das Flehen für alle Heiligen, wie Paulus hier schreibt. Das hat auch Paulus ausgelebt, indem er immer wieder eben für die verschiedensten Gemeinden, die er gegründet hat, gebetet hat. Und hier fordert uns die Bibel auf, dass wir ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Dass wir nicht nur an unsere eigenen Dinge denken, an unsere eigenen Probleme denken, dass wir uns nur um uns selber drehen, sondern dass wir wissen, es gibt nur eine Gemeinde weltweit. Es ist die gleiche Gemeinde hier bei uns in Graz, es ist die gleiche Gemeinde im Iran, in Afghanistan, im Irak, in Syrien, in verschiedenen afrikanischen Ländern. Jesus baut seine Gemeinde weltweit. Und wir sollen hinter unseren Geschwistern stehen, auch in anderen Ländern, wo wir jetzt gerade wissen, auch heute, jetzt in dem Moment, sind viele, viele unserer Geschwister für ihren Glauben im Gefängnis, werden verfolgt, werden bedrückt, werden gefoltert. Und wo Paulus sagt, wir sollen für alle flehen. Wir sollen hinter unseren Geschwistern stehen und für sie beten. Und das ist das Geniale am Gebet. Dem Gebet sind keine Grenzen gesetzt. Aber wenn wir hier sind, was wir beten, hat Auswirkungen aufs Reich Gottes, auch in Afrika, auch in Asien. Das ist etwas, was unsere Glaubensgeschwister gerade aus Ländern wie Syrien und so weiter immer wieder nach Europa schreiben. Vergesst uns nicht. Betet für uns. Betet dafür, dass der Herr uns Kraft gibt, durchzuhalten. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich jedem von uns, dass wir wirklich so universelle Beter werden. Die für uns, klar, aber auch für viele, viele andere beten. Und dann schreibt Paulus, betet auch für mich. Da kommt er jetzt wirklich auf sich und wir wissen um seine Situation. Er steckt im Gefängnis, weil er das Evangelium verkündet. Er hat wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, wie er da weiter im Gefängnis behandelt wird. In einem Brief schreibt er sogar, dass er weiß, dass er bald getötet wird und dass er dass er sterben wird, dass sein Ende auf ihn zukommt. Auch Petrus hat das geschrieben, da geht es einigen der Apostel so. Und obwohl er in dieser Situation ist, in diesem Gefängnis ist, das damals sicher alles andere als ein Luxushotel war, betet er nicht, bittet für mich, dass das Essen im Gefängnis besser wird oder dass sie mich besser behandeln oder dass ich endlich freikomme. Sondern worum bittet er die Gemeinde? Bittet, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue. Bittet für mich, dass Gott mir Gelegenheiten schenkt, das Evangelium weiterzusagen. Selbst da im Gefängnis hat er nur das eine Anliegen, seine Berufung auszuleben, das Evangelium weiterzusagen. Hat er den Wunsch, dass Gott ihn auch im Gefängnis noch gebraucht, andere im Glauben zu ermutigen oder eben Jesus zu bezeugen, sodass andere zum Glauben an Jesus kommen, sodass andere Jesus erkennen. Und wenn selbst Paulus, der wirklich gelehrt war, der studiert war, der begabt war, der viel Erfahrung gehabt hat, man wird heute wahrscheinlich davon sprechen, Paulus war der vollmächtige Prediger schlechthin. Selbst Paulus sagt, Leute, betet für mich. Paulus hat genau gewusst, nur wenn die Gemeinde im Gebet hinter ihm steht, nur wenn die Gemeinde wie Mose am Berg steht oder sitzt und betet und fleht, kann er an der Front den Kampf gewinnen. Er schreibt es auch öfter in seinen Briefen, dass nicht durch Worte Leute zum Glauben kommen, nicht durch intelligente Reden, nicht durch irgendeine Strategie oder sonst etwas, sondern Menschen kommen zum Glauben, wenn der Heilige Geist spricht, wenn der Heilige Geist die Herzen öffnet, wenn der Heilige Geist in die Verkündiger seine Worte legt. Paulus hat genau gewusst, er kann niemanden zum Herrn bringen. Er kann nicht argumentieren, diskutieren oder sonst etwas machen, dass jemand gerettet wird. Sondern er braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Und deswegen hat er die Gemeinde immer wieder als seine Mitkämpfer, als seine Mitstreiter, als seine Unterstützer, als seine Partner betrachtet. Er hat ihnen geschrieben, er hat gesagt, das, was ihr zu Hause in der Gemeinde macht, gehört genauso zu dem, was ich draußen auf dem Missionsfeld mache. Ohne euch geht das gar nicht. Und deswegen hat er genau gewusst, er ist angewiesen darauf und deswegen sind auch wir angewiesen darauf, dass wir füreinander beten. Beten wir füreinander, dass Gott auch uns die richtigen Worte gibt, wenn wir mit unseren Nachbarn, Verwandten, Freunden, Arbeitskollegen über den Glauben sprechen. Dass Gott jeden von uns gebraucht, dass wir seine Botschafter sind. Dass Gott uns wirklich gebraucht, begabt und befähigt und dann auch die richtigen Worte gibt, dass auch wir erleben dürfen, dass durch uns wirklich das Evangelium verkündet wird und Menschen zum Glauben kommen. Denn da sind wir noch viel, viel mehr darauf angewiesen, wie es Paulus ist. Und dann betet er darum, betet für mich, dass ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündigen darf. Und das haben wir im Epheserbrief gelesen, Kapitel 3, Vers 6, was dieses Geheimnis des Evangeliums ist. Und das Geheimnis ist, dass die Heiden, dass die Nationen Miterben sind, dass sie zu einem Leib gehören, Juden und Nichtjuden, dass die Heilsbotschaft, die frohe Botschaft allen Menschen gilt. Und das war Paulus seine Berufung. Dafür hat er gelebt, dafür hat er sich eingesetzt, diese frohe Botschaft des Evangeliums dorthin zu bringen, wo es noch nicht bekannt war. Natürlich können wir uns als Gemeinde darüber freuen. Das ist super, dass das Evangelium auch allen Völkern in allen möglichen Ländern gilt. Aber die Leute haben nichts davon, wenn sie es nicht hören, wenn niemand zu ihnen geht. Wir werden uns nachher noch eine Stelle anschauen, aber Paulus hat es gelebt. Er hat gesagt, er möchte dorthin gehen, wo das Evangelium noch nicht verkündigt worden ist, damit alle Menschen, alle Nationen die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Und Paulus ist für mich da wirklich ein Vorbild, dass er eben nicht auf die Umstände schaut, dass er nicht auf seine Schwierigkeiten schaut, dass er nicht im Selbstmitleid versinkt, sondern dass er sagt, betet für mich, dass ich trotz aller Umstände freimütig diese wunderbare Botschaft des Evangeliums weitergebe. Und auch das sehen wir immer wieder in der Apostelgeschichte, dass die ersten Christen verfolgt, bedrückt worden sind, dass sie bedroht worden sind, aber dass sie dann gebetet haben, Herr, gib uns Freimut. Freimut, das Evangelium weiterzusagen. Und das ermutigt mich, fordert mich aber heraus, wenn auch unsere Geschwister aus Ländern, wo Verfolgung da ist, genau um das Gleiche beten. Ich habe Briefe von Pastoren gelesen, die haben geschrieben, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Da ist die große Gefahr, dass wir dann einschlafen, dass wir müde werden. Aber diese Pastoren haben betet darum, dass wir freimütig bleiben, dass wir das Wort weitergeben, trotz aller Verfolgung, trotz der Bedrohung. Betet darum, dass wir nicht einschlafen, dass wir die Liebe Gottes weitertragen. Und da sollen wir uns anstecken lassen von Paulus. Weil nicht nur er war berufen, nicht nur er hat diesen Auftrag gehabt, es zu machen, sondern, das haben wir auch im Epheserbrief gelesen, wir als seine Gemeinde, wir haben genauso diesen Auftrag. Jeder Einzelne, wir als gesamte Gemeinde. Paulus war eben in Ketten, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt eben diese Stelle aus dem Römerbrief, wo Paulus schreibt, die frohe Botschaft des Evangeliums ist, denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Aber dann stellt er die herausfordernde Frage, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne Prediger? Und das wünschen wir uns als Gemeinde, dass wir uns da wirklich anstecken lassen. Von dieser Liebe für Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Natürlich ist es wichtig, dass wir auch in unserem Umfeld das Evangelium weitersagen, dass wir für unsere Nachbarn, Freunde und Familien beten, dass wir uns auch hier gebrauchen lassen. Aber es ist eine ganz, ganz große Gefahr, dass auch Gemeinden den weltweiten Blick verlieren. Dass wir gar nicht mehr wissen, wo gibt es denn bereits Gemeinden, in welchen Völkern ist noch nichts verkündet, gibt es Nationen, gibt es Völker, die das Evangelium noch nie gehört haben. Das soll uns wachrütteln, dass wir wirklich auch sehen, ja, wir haben auch den Auftrag, wir haben auch die Verantwortung. Jesus hat jeden Einzelnen berufen, folgt mir nach, ich werde dich zu Menschenfischern machen. Und uns als Jünger, als seine Nachfolger, hat er die große Herausforderung mitgegeben, gehet hin zu allen Völkern, zu allen Nationen und verkündet das Evangelium. Jesus selber, wir haben zuerst gesungen davon, wir freuen uns darauf, wenn Jesus wiederkommt. Und was hat Jesus gesagt, wann wird er wiederkommen? Wenn alle Völker, wenn alle Nationen das Evangelium gehört haben. Im Petrusbrief wird einmal gefragt, warum kommt Jesus nicht zurück? Hat er was vergessen? Und dann ist die Antwort, nein, er hat Geduld, dass alle gerettet werden. Er wartet, bis alle das Evangelium gehört haben. Oder im Korintherbrief, wo es eben heißt, wir als Gemeinde, wir als einzelne Christen, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir haben die Berufung, wir haben den Auftrag, auch die Herausforderung, als seine Botschafter Menschen dazu aufzurufen, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott. Und dann natürlich auch die schöne Verheißung, Jesus uns zuspricht, wir empfangen die Kraft des Heiligen Geistes. Und wozu empfangen wir die Kraft? Wir empfangen die Kraft, damit wir hingehen nach Jerusalem, Samarien und so weiter, bis an die Enden der Welt. Dass wir Zeugen sind, das ist die Hauptaufgabe, warum wir einen Heiligen Geist haben. Wir sollen Zeugen Jesu sein. Wir sollen diese wunderbare Botschaft des Evangeliums weitersagen. Wir sollen sie hinaustragen. Und deswegen soll man beten dafür. Erstens füreinander, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, dass wir keine Menschenfurcht haben, dass wir nicht auf unser Ansehen schauen, wenn wir vor unseren Bekannten und so weiter zu Jesus stehen, dass wir da freimütig sind. Wir sollen aber auch beten für die Geschwister, die draußen sind in den verschiedensten Ländern, dass Gott sie bewahrt, dass er sie dort gebraucht, dass er ihnen weiter Freimut gibt. Wir sollen aber auch beten, dass Gott auch uns zeigt, wo er uns gebrauchen und einsetzen will. Vielleicht ist es Graz, vielleicht ist es ein anderes Land in Europa, vielleicht ist es ein anderes Land überhaupt in der Welt, weil Jesus sagt, die Ernte ist reif, aber es fehlt an Arbeitern. Und wir sollen den Herrn der Ernte um Arbeiter bitten, dass er sie sendet, dass er sie beruft. Und da schauen wir uns jetzt zum Schluss noch ein Lied an, ein kurzes Video, wo es genau um das Thema geht, wo genau das einfach, ja, nochmal dargestellt wird. Amen.